HR2 Kultur zum Nachhören. Doppelkopf. Wir bitten um Ihr Verständnis, dass wir aus urheberrechtlichen Gründen Musiken, die in der Sendung gespielt wurden, in dem nun folgenden Podcast-Angebot ausblenden müssen.
Und dazu begrüße ich Sie sehr herzlich. Mein Name ist Lothar Bauer-Ochse und ich freue mich sehr, dass Ahmed Mansur heute mein Gesprächsgast ist. Ahmed Mansur lebt seit 13 Jahren in Berlin. Geboren wurde er 1976 in Tira. Es war damals ein Dorf, heute ist es eine kleine Stadt, nicht weit entfernt von Tel Aviv. Ahmed Mansur ist arabischer Israeli. Er ist Diplompsychologe und er versucht mit großer Sachkenntnis und viel Leidenschaft der zunehmenden Radikalisierung von muslimischen Jugendlichen etwas entgegenzusetzen. Dafür arbeitet er unter anderem in Berlin bei der Beratungsstelle Hayat, die Projekte zur Deradikalisierung anbietet. Ahmed Mansur ist außerdem Berater bei der European Foundation for Democracy und er ist für seine Arbeit mehrfach ausgezeichnet worden, unter anderem mit dem Moses-Mendelssohn-Preis zur Förderung der Toleranz. Herr Mansur, schönen guten Tag, schön, dass Sie heute Zeit für uns haben.
Guten Tag, vielen herzlichen Dank für die Einladung.
Herr Mansur, seit den Anschlägen radikaler Islamisten in Paris, in Brüssel und dann eben auch im vergangenen Dezember auf dem Berliner Breitscheidplatz, da sind ja die westlichen Gesellschaften ja in gewisser Weise in so einer permanenten Alarmstimmung. Und gleichzeitig beruhigen wir uns ja immer wieder auch mal und sagen, das sind Einzeltäter, auch wenn da doch immer bestimmte Netzwerke hinter ihnen stehen. Jetzt sagen Sie aber, Herr Mansur, eigentlich haben wir damit das wirkliche Problem noch gar nicht wahrgenommen. Sie sagen, wir haben es nicht nur mit ein paar hundert jungen Islamisten zu tun, sondern mit einer ganzen Generation, die gefährdet ist, sich zu radikalisieren. Das klingt ja beunruhigend. Wollen Sie uns einen Schrecken einjagen?
Nein, definitiv nicht. Es geht mir darum, vielmehr die Wurzel dieses Phänomens zu erkennen und dann auch Präventionsprojekte, Präventionsstrategie zu entwickeln, um die Jugendliche viel früher zu erreichen, bevor das die Islamisten tun. Es geht mir nicht darum zu sagen, dass hier millionenfacher Menschen gibt, die Terroristen werden. Es geht vielmehr darum zu sagen, dass hier Menschen unter uns leben, die wir für die Demokratie, für die Menschenrechte nicht gewonnen haben. Menschen, die fragwürdige Werte in sich tragen, die wir pädagogisch und vor allem sozialarbeiterisch gewinnen müssen, bevor das die Islamisten tun.
Herr Mansur, Sie sprechen in einem Buch, das Sie schon 2015 geschrieben haben, von der Generation Allah. Und Sie sagen im Untertitel, wir müssen umdenken im Kampf gegen den Extremismus. Wir werden darüber ja insgesamt ausführlich sprechen heute. Aber wenn Sie mal versuchen, knapp auf den Punkt zu bringen, wieso umdenken?
Weil wir so oft an die Bombe denken, weil wir so oft, wenn wir über Terrorismus und Islamismus denken, an die Ausreißer, die sich den IS angeschlossen haben, diejenigen, die hier Strukturen aufbauen und dieses Land wehtun wollen. Aber wir vergessen, dass wir diese Aufgabe nur durch bessere Schule, nur durch bessere Sozialarbeit, nur durch eine innerislamische Debatte, eine mutige Debatte, eine ehrliche Debatte, um die Jugendlichen, die vielleicht anfällig sind, in diese Richtung zu gehen, die vielleicht sich begeistern lassen von irgendwelchen Prediger, von irgendwelchen Ideologien, die wir nur durch eine bessere Pädagogik, durch eine bessere, gewinnend Arbeit diese Menschen für diese Gesellschaft gewinnen können. Und ich sehe die Debatte alles oberflächlich. Ich sehe die Debatte alles sehr oft Sicherheit belastend. Also es geht darum, die Bombe zu verhindern. Es geht darum, bestimmte terroristische Strukturen zu verhindern. Das ist die Aufgabe von Sicherheitsapparate. Das ist auch völlig in Ordnung. Aber wie gewinnen wir die Jugendlichen, die zur Schule gehen und sagen, ich bin Muslim? Und alles anders zählt für mich nicht. Wie gewinne ich diejenigen, die zur Schule gehen und sagen, Frauen und Männer sind nicht gleichberechtigt? Diejenigen, die an Verschwörungstheorien glauben? Diejenigen, die an einen bestrafenden Gott glauben? Diejenigen, die die Menschen in Opfer und Feinde teilen? Die Muslime, die immer wieder unterdrückt werden? Und die Westen, die Medien, die Europäer und teilweise auch die Juden verantwortlich für unsere Elend sind? Diese Menschen sind den Pool, von dem die Radikalen ihre zukünftige Anhänger fischen können. Mhm. Und wenn wir diese Problematik sozusagen gewinnen wollen, wenn wir eigentlich Projekte installieren müssen, die auch langfristig funktionieren, dann müssen wir diese Generation vor uns gewinnen. Also und mit uns meine ich Demokratie, Menschenrechte und unser Grundgesetz.
Also im Grunde viel früher anfangen, auch in der Biografie der jungen Leute. Ich würde gern zunächst noch mal verstehen, worüber wir reden, über wen wir sprechen. Wenn Sie sagen, junge Menschen, und es sind ja zum Teil auch noch Kinder, wirklich junge Jugendliche radikalisieren sich. Was bedeutet diese Radikalisierung? Worin besteht die?
Ja, wissen Sie, als ich diesen Begriff eigentlich als Titel für mein Buch gewählt habe, bekam ich ganz, ganz viele Attacken und Leute, die mich kritisiert haben und Leute, die meinten, das ist so pauschal, das ist so polemisch. Ich habe von Anfang an und auch im Buch ganz klar auch geschrieben, es geht nicht darum, dass wir hier von Jugendlichen sprechen, die von Verfassungsschutz beobachtet werden müssen oder diejenigen, die wir jetzt einsperren oder abschieben, sondern es geht hier um deutsche Zustände. Es geht um Jugendliche, die unter uns leben, die aber ganz andere Werte und Ideologien in sich tragen. Und die müssen wir gewinnen. Wenn wir die letzten Monate anschauen, dann merken wir ganz schnell, dass Hunderttausende von Jugendlichen und Menschen, die seit Generationen in diesem Land leben, sich vor Erdogan begeistern lassen. Woher kommt das? Ist das nur ein Ausdruck von gescheiterter Integration oder geht es hier um Werte und um Menschen, die wir für diese Gesellschaft seit langem nicht gewinnen können? Und darum geht es mir. Es geht darum, dass wir diese Jugendliche gewinnen. Ich sage das immer wieder und ich wiederhole mich, aber es geht hier nicht um Einsperren, es geht hier nicht um Sicherheitsapparate und Organe, die tätig sein müssen, um diese Generation zu stoppen, sondern es geht darum zu begreifen, dass dieses Phänomen viel tiefer liegt, dass die Wurzel dieses Terrorismus nicht erst anfangen, wenn Leute sich für den IS entscheiden, sondern wenn Leute ihre Religion, ihr Islam auf eine Art und Weise verstehen und ausleben wollen, die dann zu Widersprüche und vor allem zu Konflikt zu der Mehrheitsgesellschaft und vor allem zu unseren Grundgesetzen kommt. Und dann müssen wir tätig sein. Dann müssen wir uns die Frage stellen, was können wir tun, um diese Jugendlichen zu gewinnen? Wie können wir zum Beispiel muslimischen Antisemitismus bekämpfen? Wie können wir Gleichberechtigung oder Ungleichberechtigung unter solche Jugendlichen mit ihrem Macho-Habe für diese Gesellschaft gewinnen? Wie können wir mittlerweile zu Plage gewordener Verschwörungstheorien entgegensetzen? Und das sind also Grundsatzfragen, die wir in diese Debatte zu selten stellen.
Wo erleben Sie diese Jugendlichen? Wie kommen Sie mit ihnen in Kontakt, Herr Mansour?
Also wenn Sie zum Beispiel im Internet sind, also in sozialen Medien, dann merken Sie, dass da eine Parallelwelt entstanden ist, wo wir die Jugendliche gar nicht gewinnen. Das heißt, die Radikalen aller Sorten haben die Überhand über sozialen Medien. Sie verteilen ihre Gift und ihre Einstellungen und die Demokraten, die Pädagogen haben überhaupt keinen Zugang dazu. Diese Jugendliche treffe ich auf der Straße. Ich treffe sie vor allem in Schulen, in Jugendzentren. Ich treffe sie, wenn ich mit denen in Diskussionen gehe oder wenn sie mir schreiben oder wenn sie mich anrufen sogar und Fragen stellen zu meinen Einstellungen. Und ich merke immer wieder, dass mittlerweile zwei Gesellschaften entstanden. Die eine, wo die Jugendlichen unterwegs sind und die zweite, das sind die Pädagogen, das sind die Mehrheitsgesellschaft, das sind die Politiker, die eigentlich von dieser Parallelwelt keine Ahnung haben. Stellen Sie sich vor, nach dem Anschlag in Berlin glaubten unfassbar viele Jugendliche, dass dieser Anschlag ein Insiderjob wäre. Damit haben wir in der Öffentlichkeit kaum getroffen. Genau, sie haben gesagt, wir sind nicht so dumm zu glauben, dass noch ein Terrorist nach Brüssel, 11. September und Paris seinen Ausweis im Auto vergessen hat. Da hat jemand bewusst diesen Ausweis hingelegt, um den Islam zu schaden. Aber keiner von uns, keiner von der Sicherheitsapparate, keiner von der Politiker war in der Lage, einfach eine Ansprache an diese Jugendlichen zu richten und zu sagen, Mensch, Sie vergessen da nicht Ihre Ausweise. Sie legen sie bewusst hin, weil Sie diesen Anschläge für sich beanspruchen wollen. Und solche Ansprachen, solche Gegennarrativen brauchen wir unbedingt, um diese Jugendlichen zum Nachdenken zu bringen, um sie Alternativen zu zeigen und nicht einfach dieses Feld für die Radikale zu lassen, die dann diese Jugendlichen mit solchen Verschwörungstheorien viel einfacher gewinnen können als wir.
Also früher ansetzen, Herr Mansour. Sie haben uns im Grunde schon ein bisschen skizziert, wie groß und wie wichtig dringend auch die Aufgabe ist. Jetzt hören wir Musik, die Sie uns mitgebracht haben. Zunächst mal ein Song von Max Giesinger, 80 Millionen heißt er. Was gefällt Ihnen an dem Titel?
Naja, ich beschäftige mich eigentlich mit dem Thema Integration. Und ich habe eine sehr negativen Einstellung zu Deutschland gehabt, als ich dann 2004 nach Deutschland gekommen bin, weil ich einfach keine emotionale Zugänge in der Mehrheitsgesellschaft bekommen habe. Und für mich war der Fähnmeile 2006 das erste Mal, wo ich Kontakt zu der deutschen Gesellschaft bekomme. Und dieser Titel ist für mich dieser Ausdruck von diesen Feiern zusammen, Zusammensein, eine Wir-Gefühl, wo wir alle irgendwie mit dieser Feier, mit dieser Begeisterung mitmachen konnten.
Da wo ich herkomme, wohnen 1000 Menschen, im Ort daneben schon zweimal so viel, 300.000 in der nächsten Großstadt und bald 4 Millionen in Berlin. Ich war die letzten 5 Jahre allein, hab nach dem Sechser im Lotto gesucht.
Im Doppelkopf in HR2 Kultur ist heute der Berliner Diplompsychologe Ahmad Mansur unser Gast. Er ist Berater bei der European Foundation for Democracy und engagiert sich intensiv im Kampf gegen die Radikalisierung junger Muslime. Herr Mansur, die Geschichte, Ihr Einsatz gegen diese Radikalisierung hat eine besondere biografische Note, denn Sie sind selbst einmal Teil dieses radikalen Islam gewesen. Wie ist es dazu gekommen?
Ich war damals 13. Ich lebte in einem kleinen Dorf. Ich hätte Ängste gehabt. Ich komme aus einem sehr einfachen Verhältnis, eigentlich fast in Armut gelebt. Und ich habe mir Sorgen gemacht, ob ich überhaupt mein Abitur schaffe, ob ich überhaupt aus dieser Armut mal rauskommen werde, ob ich einen Beruf ausübe, ob ich mein Studium oder mein Abitur überhaupt schaffe. Und durch diese Ängste, verbunden natürlich auch mit Mobbing-Situationen in der Schule, ich konnte nicht so gut Fußball spielen, ich habe weniger Freunde gehabt, meine Großeltern und Eltern waren Bauern. Und durch die Mobbing-Situation und die fast melancholische Atmosphäre, die ich damals gehabt habe, habe ich einfach eine persönliche Krise gehabt. Und durch diese persönliche Krise war ich ansprechbar. Ich suchte damals nicht nach Religion. Ich suchte nach Befreiung. Ich suchte nach Freunde. Ich suchte nach Sicherheit, nach Orientierung und Halt, nach einer Möglichkeit, irgendwie mich von meinen Eltern zu distanzieren, die sehr patriarchalisch waren. Und der Einzige, der diese persönliche Krise erkannt hat und mir auch Angebote gemacht hat, war der Imam von nebenan. Er war auch Lehrer in unserer Schule. Er hat tagtäglich bemerkt, wie ich mich zurückziehe, wie ich leide und hat mich einfach angesprochen.
Warum ist denn der radikale Islam gerade so faszinierend?
Naja, weil dieser radikale Islam diese Orientierung und Halt anbietet, weil er die Möglichkeit gibt, zu einer Gruppe zu gehören. Und zwar nicht zu einer einfachen Gruppe, sondern zu einer Elite. Als ich angefangen habe, zu dieser Moschee zu gehen, als ich meine Geschichte, also die islamische Geschichte lernen durfte, habe ich ganz schnell bemerkt, ich gehöre zu einer Elite. Wir haben mal die Welt beherrscht und wir werden nochmal die Welt beherrschen. Und ich bin auserwählt. Ich gehöre zu einer sehr kleinen Gruppe von Muslimen, die Gott verstanden haben. Ich besitze die Exklusivität, also die einzige Wahrheit. Und ich habe angefangen, diese Wahrheit zu verbreiten. Auf einmal war ich mächtig, auf einmal konnte ich über andere Menschen entscheiden. Auf einmal habe ich angefangen, diejenigen, die mich gemobbt haben, zu ermahnen, ihnen beizubringen, was der richtige Islam ist. Das sind Machtgefühle, das sind Glückgefühle bei mir ausgelöst, die mich dazu bewegt, noch weiter und weiter in diesem Milieu zu bleiben und auch weiter zu machen.
Hermann, so Sie sind ja dann, haben sich davon gelöst, Sie sind da rausgekommen. Was haben Sie gebraucht, um sich von dieser radikalen Form des Islam dann zu trennen?
Also erstmal war ich mehr als 5 Jahren drin und ich war begeisterter und vor allem überzeugter Islamist. Also nicht, dass ich damals irgendwie mich nicht wohlgefühlt habe. Meine Rettung war eigentlich, dass ich nach der Schule, nachdem ich mein Abitur endlich geschafft habe, eine Zulassung an der Uni Tel Aviv bekommen habe und durch das Studium in Tel Aviv ganz andere Welt kennenlernen durfte. Eine westlich orientierte Tel Aviv in Jahre der Hoffnung da, also viele Menschen glaubten an Frieden, viele Menschen glaubten an Zusammenleben zwischen Muslimen, Araber, Palästinenser und Juden und Israelis. Und in dieser Atmosphäre habe ich eigentlich die beste Vorlage bekommen, einfach dieses Volk kennenzulernen, die für mich meine Feinde waren, die meinen Glaube bekämpfen wollten. Und durch diese persönliche Kennenlernen, durch diese persönliche Interaktion habe ich bemerkt, dass viele von das, was mir beigebracht wurde in dieser Moschee, eigentlich in die Realität gar nicht stimmen. Ich war sehr neugierig auf diese westliche westlicher Lebensweise. Und durch diese Neugierig und durch diese Zweifel, die ich damals gehabt habe, konnte ich dann langsam, aber in einem sehr langen, intensiven Prozess mich von dieser Ideologie befreien.
Wenn wir mal auf die Jugendlichen schauen hier in Deutschland, die sich radikalisieren, die sich für den Dschihadismus interessieren, würden Sie sagen, da gibt es Parallelen zu dem, wie Sie das erlebt haben, dass das Jugendliche sind, die vor allem ja auf der Suche sind nach Orientierung, nach Halt, auch nach eigener Stärke?
Also ich kann diese Frage leider nicht so einfach beantworten. Wir begleiten mittlerweile bei Hayat über 370 Familien und wir haben die Biografien angeschaut und bemerkt, dass manche Faktoren immer wieder eine Rolle spielen. Ich kann das in drei Ebenen teilen. Die psychologische Ebene, die soziologische Ebene und die ideologische Ebene. Es handelt sich fast immer um Jugendliche, die Brüche in ihren Biografien erlebt haben. Jugendliche, bei denen der Vaterfigur fehlt. Jugendliche, die eine persönliche Krise durchmachen, die psychologisch, psychisch anfällig sind. Jugendliche, die auf der Suche nach einem sozialen Halt sozusagen, die einfach in das Leben als chaotisch, als bedrohlich erleben und durch diese Schwarz-Weiß-Bilder, durch diese einfache Ideologie einfach eine Sicherheit empfinden, eine Identität bekommen, die Möglichkeit, sich aufzuwerten, zu einer Elite zu gehören. Und diese Ideologie hat ganz viele Kompetente, die genau diese Bedürfnisse auch stellen und anbieten.
Wir werden ja in die Details dieser drei Faktorenbündel, sind es ja im Grunde, die Sie beschreiben, nochmal einsteigen. Aber was mich nochmal interessiert, Herr Mansour, Sie haben vorhin gesagt, es sind Jugendliche, die ja sehr stark ihre Identität in der Religion finden, die sagen, ich bin Muslime und sonst eigentlich gar nichts. Warum ist gerade für diese Jugendlichen, die ja auch in einem säkularen Kontext aufwachsen, die Religion plötzlich so eine starke, wichtige Kraft?
Weil sie einfach Identitätsprobleme und Konflikte haben. Schauen wir mal zum Beispiel die migrantischen Milieus. Und das sind meistens Jugendliche, die seit Generationen hier leben, ihre Eltern, Großeltern nach Deutschland gekommen sind und sie werden auf der Straße oft als Ausländer, als Muslime wahrgenommen werden und wenn sie nach Hause gehen von ihren Eltern, um das polemisch zu sagen, als Deutscher beschimpft werden. Sie sitzen zwischen die Stühle. Sie brauchen diese klare Identität, um sich abzugrenzen, um zu rebellieren, um die Mehrheitsgesellschaft zu zeigen, wenn ich nicht dazu gehören kann, dann will ich gar nicht dazu gehören. Und Salafismus, Islamismus ist eine der heute vorhandene identitätsstiftende Ideologien, die sichtbar auch zeigen, dass ich nicht dazugehöre. Mit meiner Kleidung, mit meinem Bart, mit meiner Art und Weise, wie ich mich gegenüber Frauen verhalte, wie ich mich artikuliere, welche Rhetorik ich dahinter habe, sage ich die Mehrheitsgesellschaft, ich gehöre nicht dazu, ich bin was anders. Und ich kann dadurch auch die Mehrheitsgesellschaft Angst machen. Und das ist, glaube ich, für viele Jugendliche sehr wichtig, Aufmerksamkeit zu bekommen und sichtbar zu sagen, ich bin was anders.
Der Diplompsychologe Ahmad Mansour engagiert sich im Kampf gegen die Radikalisierung von muslimischen Jugendlichen. Er ist heute unser Gast im HR2 Doppelkopf. Herr Mansour, jetzt hören wir nochmal Musik, die Sie uns mitgebracht haben. Diesmal Charles Aznavour, Yaronkor. Was verbinden Sie mit diesem Titel?
Ich mag einfach melancholische Musik und diese Musik höre ich oft morgen, wenn ich aufstehe. Ich bin kein Morgenmensch und durch diese Melancholie, durch diese Melodie finde ich eigentlich den ersten Schritten in den Tag und das hat wahrscheinlich auch mit meiner Vergangenheit zu tun und mit meinen Trauer zu tun und deshalb bin ich ein begeisterter Hörer von ihm.
Ein wunderschönes Lied, Charles Aznavour, Yaronkor.
Hier encore, j'avais 20 ans, je caressais le temps et jouais de la vie comme on joue de la mort et je vivais la nuit. Mes 20 ans,
ça Sie hören HR2 Kultur mit der Sendung Doppelkopf. Mein Name ist Lothar Bauer-Ochse und mein Gast heute ist der Diplompsychologe Ahmad Mansour. Er ist arabischer Israeli, lebt seit 2004 in Berlin und er hat bundesweit viel Aufmerksamkeit gefunden mit seinen Projekten gegen die Radikalisierung von jungen Muslimen. Von ihm stammt das Buch Generation Allah, warum wir im Kampf gegen den religiösen Extremismus umdenken müssen. Was dieses Umdenken bedeutet und was nötig ist im Kampf gegen den radikalen Islamismus, darüber sprechen wir heute. Herr Mansour, Sie haben es gerade schon so ein bisschen angedeutet, wie wichtig das für die Jugendlichen ist, auf der Suche nach Identität, auch in der Abgrenzung von ihrem Elternhaus zum Beispiel und von der Gesellschaft, die sie vielleicht nicht wirklich beheimaten lässt, sozusagen eine eigene Identität aufzubauen. Es gibt ja so ein bisschen zwei Thesen, die versuchen zu erklären. Das eine ist so ein bisschen zu sagen, das ist so eine Jugendkultur, nur vorübergehend, so ein Aufbegehren gegen die Eltern. Da gibt es, glaube ich, diesen Begriff des Pop-Dschihadismus. Wie beurteilen Sie das?
Ich finde leider, dass diese Diskussion so politisch geworden ist. Natürlich gibt es genug Salafisten und vor allem Prediger, die Jugendkulturelemente ausnutzen, instrumentalisieren, um diese Ideologie zu benutzen. Das ist natürlich ein Teil Jugendkultur, aber sie hat auch ideologische Teile und Faktoren, die wir nicht ausblenden dürfen. Das ist ein Phänomen, das man nicht ohne Religion erklären kann. Und wenn man in der Geschichte der arabischen Welt anschaut, dann merkt man, dass seit Generationen diese Tendenzen zur Radikalisierung existieren und dass wir hier nicht mit einem Phänomen, der nach 10 Jahren verschwindet. Die Strukturen sind mittlerweile unwichtig. Ob jetzt in 2 Jahren IS existiert oder nicht, spielt großartig nicht eine Rolle, ob hier Anschläge stattfinden oder nicht, sondern es sind mittlerweile Einzelpersonen, die sich von dieser Ideologie inspirieren lassen und bereit wären, sogar Anschläge zu verüben, andere Menschen mit ins Tod zu nehmen. Und deshalb müssen wir das ernst nehmen. Diejenigen, die versuchen, uns diese Phänomen als eine Reaktion auf Diskriminierung und Rassismus zu verkaufen, blenden auch die ideologische Ebene. Deshalb rede ich von diesen drei Ebenen. Psychologisch, soziologisch, aber vor allem auch ideologisch. Ohne Religion können wir das Phänomen von Islamismus nicht erklären. Und nur diejenigen, die bereit wären, sich mit diesen drei Ebenen auseinanderzusetzen, können für die Zukunft Konzepte anbieten, die dann auch diese Jugendlichen erreichen und Islamismus auch in der Wurzel bekämpfen.
Ich greife das nochmal auf, weil das ist ja tatsächlich oft immer auch ein Ansatz zu sagen, wie kann man etwas dagegen tun. Unter den psychischen Faktoren haben Sie eines beschrieben, das ist so ein fehlendes Urvertrauen. Da wäre meine Frage, woher rührt das und wie kann es gestärkt werden, wenn man gegen die Tendenz zur Radikalisierung vorgehen will?
Also wir finden zum Beispiel in unserer Arbeit und vor allem bei der Beratung mit Eltern, dass Bindung zum Beispiel, emotionaler Kontakt zu den Kindern sehr, sehr wichtig für diese Deradikalisierung. Wenn die Eltern dann anrufen und sagen, ich habe eigentlich keine Lust auf das Kind und ich will mit ihm nichts zu tun oder durch die Radikalisierung eigentlich das Thema Religion im Vordergrund steht und das führt nur zu Konflikten, er will kein Schweinfleisch essen, er will jetzt kein Weihnachten feiern, dann hilft uns das nicht weiter. Wenn die Eltern aber anfangen, Bindung aufzubauen, die Kommunikation wiederherzustellen, einen gesunden Umgang zwischen den Familienmitgliedern wiederherzustellen, dann merken wir, dass es super gut für die Deradikalisierung. Das heißt, die Kinder fühlen wieder, dass sie was zu verlieren haben, dass sie einen guten, wichtigen und gesunden Kontakt zu ihren Eltern haben. Das ist meistens sehr, sehr wichtig für die Kinder und das kann dazu führen, dass sie sich von weiter radikalen Tendenzen ablassen.
Sie beschreiben aber und kritisieren auch, dass in vielen dieser Herkunftsfamilien auch ja, sehr starke patriarchale Familienstrukturen herrschen, die den Kindern auch wenig Selbstwertgefühl vermitteln. Heißt das, man muss im Grunde auch mit diesen Familien arbeiten, dass sie vielleicht ein neues Familienbild für sich gewinnen?
Teilweise. Also wenn wir über Radikalisierung reden, da reden wir über ein Phänomen, das eigentlich jede Familie treffen kann, die natürlich diese Aspekte in sich hat. Das kann eine deutsche Familie ohne Migrationshintergrund, das kann eine muslimische Familie oder nicht muslimische Familie treffen. Das ist etwas, was Jugendliche treffen. Wenn wir dann die Präventions- und Deradikalisierungsarbeit anschauen und vor allem die Konzepte, dann müssen wir davon ausgehen, dass eine gesamtgesellschaftliche Aufgabe. Das heißt, die Arbeit kann nicht erst anfangen, wenn die Jugendlichen schon radikal sind. Das machen wir bei Hayat. Aber vorher brauche ich Aufklärungsarbeit, Erziehung. Bildungsarbeit, für die Eltern zum Beispiel. Wie gehe ich mit meinem Kind um? Was ist in dieser Gesellschaft wichtig? Es gibt unglaublich viele Eltern, die ich tagtäglich treffe, die total überfordert sind. Die meinten, ich kann mein Kind schlagen, ich will mein Kind schlagen, weil es die einzige Möglichkeit, ihn zu erziehen. Wenn ich aber mit diesen Eltern in Kontakt komme und mit denen anfange, darüber zu reden, welche psychologische Konsequenzen, emotionale Konsequenzen Gewalt in der Erziehung hat, dann fangen sie an meistens zu weinen, weil es ihnen klar wird, was ihre Eltern ihnen angetan haben und was sie ihre Kinder antun.
Das ist ja eine Sache, die sich über Generationen fortsetzt.
Natürlich. Mhm. Deshalb brauchen wir auch eine neue Schule, die in der Lage ist, diese Welten, diese Jugendliche zu erkennen, Angebote zu machen. Wir brauchen kritisches Denken, das heißt Debattierclubs, dass die Jugendliche Streitkultur lernen, dass sie anfangen, sich mit bestimmten Themen auseinanderzusetzen. Wir haben das bei Heroes getan, mit einem Tabuthema. Wir haben mit Jugendlichen und Mädchen über zum Beispiel Jungfräulichkeit geredet. Das war undenkbar vorher. Aber die Jugendlichen wollen ernst genommen werden. Sie wollen über solche Themen reden. Wenn wir Demokraten, wenn wir Pädagogen, Sozialarbeiter, Psychologen das nicht tun, dann suchen diese Jugendlichen die Informationen vor allem in sozialen Medien und landen bei Radikalen, die ihnen schwarz-weiß Bilder vermitteln, die dann zur Radikalisierung führen.
Mhm. Herr Mansour, Sie haben eben schon mehrfach betont, wie wichtig eben sozusagen auch die ideologische Seite ist, also die Rolle der Religion, auch die Rolle der muslimischen Gemeinden möglicherweise. Welche Faktoren dieser Ideologie sozusagen bereiten den Boden für die Radikalisierung?
Es gibt bestimmte Islamverständnisse, die den Basis der Radikalisierung schaffen. Und hier müssen wir über die Inhalte reden. Wenn ich meine Religion zum Beispiel nicht anzweifeln darf, wenn ich ein Buchstabenglaube Treue betreibe, das heißt, ich darf die Texte nur in ihren wörtlichen Interpretationen wiedergeben und leben, ich darf sie nicht hinterfragen, dann ist das ein Islamverständnis, der den Menschen und vor allem die Jugendlichen entmündigt. Deshalb haben wir in Schulen ganz viele Jugendliche, die einfach ihre Religion in zwei Wörter fassen, Halal und Haram, erlaubt und verboten. Da gibt es nicht diese Möglichkeit, meine eigene Islamverständnis sozusagen aufzubauen. Wenn patriarchalische Strukturen auf einen patriarchalischen Gott treffen, ein Gott, der immer mit der Hölle arbeitet, der immer bedroht, der klare Regeln stellt, der mit sich nicht diskutieren lässt, dann ist das ein Islamverständnis, der zur Radikalisierung führt, weil irgendwann kommt eine Gruppe und sagt, wir sind die Rettung für diese Hölle. Wenn das noch verbunden mit Verachtung des Lebens, das heißt, orientiere dich an die Jenseits, das, was hier passiert, ist unwichtig, dann hilft das bei der Integration nicht, das hilft nicht, dass die Jugendlichen in diese Gesellschaft ankommen und dann entsteht ein Ausweg, wenn die Jugendlichen zum Beispiel mit diesem Leben unzufrieden sind, wenn sie Suizidgedanken haben, dass sie dann den Terrorismus auswählen, um ihr Leben zu beenden und von dieser kleinen Gruppe von Terroristen noch eine Anerkennung dazu zu bekommen, weil Jenseits ist am wichtigsten.
Aber Herr Mansour, wo wird solch ein Glaubensverständnis, wie Sie es gerade beschrieben haben, was so den Boden bereitet für auch eine Radikalisierung, wo wird das geprägt? Kommt das aus den Familien oder wird das in den Gemeinden geprägt?
Beides. Also wir haben keine Alternativen. Wenn wir die gesamte
Das wäre meine nächste Frage gewesen. Wo finden die Jugendlichen dann die Alternativen?
Na, die Alternativen müssen erstmal geschafft werden. Deshalb bin ich mit der Entwicklung in der politischen Islam in Deutschland unzufrieden. Wenn wir die Verbände anschauen, dann merken wir, dass der Einzige, was von denen seit Jahren kommt, das hat mit dem Islam nichts zu tun oder irgendwelche fragwürdiger Mahnwachen zu veranstalten, wo sie dann sagen, wir sind für Frieden. Ja, ist alles gut und schön. Aber was mache ich konkret, um die Jugendlichen von dieser Ideologie irgendwie fernzuhalten?
Das heißt, gibt es in den Gemeinden zu wenig kritisches Denken, zu wenig Werben auch für sozusagen das Einleben in die demokratische Gesellschaft?
Ja, und wenn das passiert, dann bleibt das oberflächlich. Das geht nicht in den Tiefen. Das geht nicht darum zu sagen, ich will religiös sein und für Gleichberechtigung sein. Ich will religiös sein und anzweifeln. Ich will in Frage stellen. Ich will meine eigene Meinung bilden. Ich will mündig sein. Ich will ein Gottesbild haben, der Barmherzigkeit im Vordergrund hat, der Liebe in der Vordergrund hat und nicht nur mit Strafe arbeitet. Ich will ein Religionsverständnis, der differenziert die Weltlage anschaut und nicht nur immer wieder die Muslime als Opfer sieht, wenn wir über Burka diskutieren, über Kopftuch diskutieren, dann ist das kein Angriff auf den Islam, das ist kein Angriff auf die Muslime, sondern es ist eine notwendige Auseinandersetzung, die jede Demokratie braucht, die sich weiterentwickeln will, die sich mit Herausforderung auseinandersetzt. Und solange die muslimische Verbände jeder diese Diskussionen ablehnt und als Angriff auf die Religion, dann spielen sie in den Händen von Radikalen, die dann nicht nur bei irgendwelchen Presseerklärungen bleiben, sondern die Jugendlichen dazu zu motivieren, sich von dieser Gesellschaft zu verabschieden. Erstmal emotional und im zweiten Schritt sogar physisch, indem sie dann sie vor irgendwelche gewaltbereite Ideologien gewinnt.
Ahmad Mansur, Diplompsychologe in Berlin, ein Antiradikalisierer aus Leidenschaft. Herr Mansur, welche Erfahrung Sie in Ihren Projekten machen, auch wo Sie Ihre Bündnispartner sehen und was eine Gesellschaft tun muss, um die Generation Allah für ein demokratisches Miteinander so zu begeistern, wie Sie darüber sprechen. Darüber sprechen wir gleich weiter. Zunächst mal hören wir jetzt Andreas Burani mit dem großen Hit Auf uns. Was verbinden Sie damit?
Wir diskutieren seit Wochen über das Begriff Leitkultur. Und manchmal frage ich mich, ob Leitkultur mit D oder mit T geschrieben ist. Und ich mache mir eigentlich Gedanken, was verbindet uns alle? Und diese uns, diese wir, ist für mich etwas, was eigentlich der Zugang in diese Gesellschaft ermöglicht. Und deshalb verbinde ich dieses Lied mit diesem, ja, Wir-Gefühl eigentlich zusammen.
Andreas Burani.
Moment ein, besser kann es nicht sein. Denkt an die Tage, die hinter uns liegen, wie lang wir Freude und Tränen schon teilen. Hier geht jeder für jeden durchs Feuer, im Regen stehen wir niemals allein. Und solange unsere Herzen uns steuern, wird das auch immer so sein. Ein Hoch auf das, was vor uns liegt.
Im HR2 Kultur Doppelkopf ist heute der Berliner Diplompsychologe Ahmad Mansur unser Gast. Er engagiert sich leidenschaftlich im Kampf gegen die zunehmende Radikalisierung junger Muslime. Herr Mansur, ich greife nochmal Ihren Buchtitel auf. Im Untertitel zu Ihrem Buch Generation Allah heißt es, warum wir im Kampf gegen den Extremismus umdenken. Ich frage nochmal, wer muss da umdenken?
Wir alle. Ja, schauen Sie mal, was in den letzten 2 Jahren in Europa passiert. Da kommen immer wieder Politiker und sagen, wir brauchen Überwachung, wir brauchen mehr Polizisten, wir brauchen mehr Gesetze, die ermöglichen, Fußfessel irgendwie bei Gefährder zu haben und. Aber zu wenig reden wir über Schulen. Da, wo Sozialisation arbeitet, betrieben werden muss. Da, wo wir die Jugendlichen gewinnen. Wie können wir in eine vielfältige Gesellschaft eine Schule haben, die in der Lage ist, diese Jugendlichen und ihre Welten zu gewinnen, Alternativen zu schaffen, kritisches Denken zu fordern, über aktuelle politische Themen zu reden. Wir diskutieren seit Monaten über muslimischen Antisemitismus und dass Juden in Berlin mittlerweile sich nicht wohlfühlen, dass sie angegriffen werden von muslimischen Mitschülern. Ich will das jetzt verallgemeinern. Aber Antisemitismus ist eigentlich in der Pädagogik, in der Schule ein Schwerpunkt. Aber sie ist so deutsch konzipiert, dass die Mohammed und die Hassans, die genauso in der Klasse sitzen und die wir genauso erreichen müssen, gar nicht angesprochen werden. Ihre antisemitische Einstellungen haben mit Nahostkonflikt zu tun, mit Verschwörungstheorien zu tun. Schauen Sie im Internet, wo sind die Gegennarrative? Die Jugendlichen sind nicht mehr im Jugendzentrum von nebenan. Sie sind 5-6 Stunden online pro Tag. Wo sind die Demokraten? Wo sind die Pädagogen, die Sozialarbeiter im digitalen Welt? Wo sie in Diskussionen hingehen, wo sie Videos schaffen müssen, um die Jugendlichen zu erreichen, ihnen Alternativen zu zeigen, die Verschwörungstheorien wiederzusprechen und Alternativen zu schaffen. Und da passiert so wenig. Und das meinte ich mit Umdenken. Es reicht nicht, nach jedem Anschlag eine Presseerklärung rauszubringen oder eine Mahnwache zu installieren, wo teilweise Islamisten mit Bürgermeister zusammensitzen oder stehen, sondern wir brauchen eine differenzierte Auseinandersetzung über unsere Zukunft. Wie wollen wir zusammenleben?
Sie haben die Schulen angesprochen und haben angedeutet im Grunde, dass die muslimischen Jugendlichen da oft gar nicht angesprochen werden. Was brauchen Lehrer, Lehrerinnen an Schulen, damit sie diese Ansprache leisten können?
Also ich bin der Letzte, der irgendwie jetzt die Lehrer Vorwürfe macht, sondern die Lehrer sind das Produkt von ihren Ausbildungen. Und wenn denn Ausbildung interkultureller Kompetenz so klein gehalten wird, wenn zum Beispiel über aktuelle politische Themen nicht gesprochen wird, wenn die Lehrpläne das nicht ermöglichen, dann kann ich die Lehrer nicht jetzt Vorwürfe machen. Sondern was wir brauchen, ist eigentlich neue Inhalte und neue Ausbildung von Lehrern, wo solchen Themen Schwerpunkt werden. Also es darf natürlich nach so vielen Jahren Diskussion über Radikalisierung kein einziger Lehrer geben, der dann zum Beispiel radikalen Tendenzen nicht erkennt. Er muss jetzt nicht Deradikalisierung oder Präventionsarbeit betreiben, aber er muss in der Lage sein zu wissen, dass hier bestimmte Entwicklungen gibt, die gefährlich sein können und Hilfe suchen. Und diese Hilfestrukturen gibt es mittlerweile in diesem Land. Wir brauchen eine Schule, die in der Lage ist, zum Beispiel tagtäglich über aktuelle politische Themen zu reden, das zum Thema zu machen, darüber zu diskutieren, kritisches Denken zu fordern. Das sind alle Inhalte, die eigentlich seit Jahren in der Schule sein müssen, aber leider aus politischem Interesse, aber auch Desinteresse solche Diskussionen nicht durchgeführt werden und wir immer noch nur die sozusagen die Sicherheitsaspekte dieser Debatte besprechen und die Wurzel da, wo Änderungsarbeit stattfinden muss in den Schulen, in der Sozialarbeit, die Menschen im Stich gelassen werden und wir Zustände haben, wo ganz viele Lehrer überfordert sind, wo ganz Sozialarbeiter unsicher sind und eigentlich die Konzepte und vor allem die Methoden nicht haben, um diese Jugendlichen zu erreichen.
Herr Mansour, wo haben Sie eigentlich Ihre Verbündeten? Sie haben eben schon darüber gesprochen, dass die Islamverbände im Grunde diese innerislamische Debatte nicht befördern. Ja, wo finden Sie die Kräfte, die mit Ihnen da an einem Strang ziehen?
Das ist genau, was mir Stärke gibt. Also die muslimischen Verbände präsentieren und repräsentieren nicht die Mehrheit der Muslime, sondern vielleicht 30% aller Muslime. Und es gibt so viele Einzelpersonen, es gibt so viele Eltern, es gibt so viele mittlerweile auch Flüchtlinge, Theologen, Polizisten, Lehrer, Nachbarn, Menschen, die sich engagieren wollen, die ganz andere Sicht auf die Dinge haben, die dann meine Arbeit unterstützen, die mir Feedback geben, die manchmal auch mit mir streiten, die mit mir diskutieren. Aber diese Verbündete brauchen wir. Ich habe es vorher gesagt, das ist eine gesamtgesellschaftliche Aufgabe. Nur wenn wir unsere Energie in diese Richtung investieren, wenn wir uns zusammentun, wenn wir Gedanken machen, wie wir unsere Zukunft gestalten wollen, können wir diese Herausforderung irgendwie gestalten. Wenn wir aber nur oberflächlich bleiben, wenn wir nur zum Beispiel, wie manche Politiker tun, den Islam, die kirchlichen Strukturen aufzwingen und den Kontakt mit den Muslimen nur durch diese politischen Verbände suchen, dann werden wir ganz, ganz viele Muslime leider nicht gewinnen können.
Deutschland streitet ja seit Jahren um diesen Satz des früheren Bundespräsidenten Wulff, der Islam gehört zu Deutschland. Herr Mansour, welches Signal brauchen diese jungen Muslime, von denen Sie sagen, die sind vielleicht gefährdet, sich zu radikalisieren? Brauchen sie ein stärkeres Signal, ja, ihr gehört zu uns?
Die Frage ist, was hinter diesem Slogan auch steht. Also wie fühle ich diesen Slogan auch mit Leben? Die Muslime gehören zu Deutschland. Die Salafisten aber nicht. Ein politischer Islam gehört auch nicht zu Deutschland. Ich muss diese Menschen ernst nehmen. Ich muss Dialogplattformen schaffen, wo sie diskutieren können, wo sie ihre Meinung sagen können, ohne jetzt gleich abgewertet zu werden, ohne dass die Lehrer mit seiner Mimik diese Menschen ablehnt. Es wird viel über die Muslime geredet und wenig mit den Muslimen geredet. Und reden mit den Muslimen bedeutet nicht Islamkonferenz mit 3 oder 4 politischen Verbänden, die von außen gesteuert sind, sondern ein richtiger Dialog findet in den Schulen, findet vor Ort, da wo die Menschen leben. Das sind die Integrationskurse, das sind die politischen Stunden in der Schule, das sind die lokale Ebene, wo die Menschen leben. Da muss investiert werden, da müssen Dialogplattformen geschafft werden, wo man mit den Menschen redet und nicht nur Slogan verkauft, der Islam gehört zu Deutschland, der Islam gibt es nicht, mein Islam und der Islam von vielen, vielen Menschen, die hier ihre Religion ohne Wenn und Aber hinter Demokratie und und Menschenrechte stehen, die gehören zu Deutschland. Diejenigen, die versuchen, diese Gesellschaft weh zu tun, diejenigen, die versuchen, hier Werte zu vermitteln, die mit unserer Demokratie nicht vereinbar sind, gehören nicht zu Deutschland. Und diese nicht dazu gehören, muss auch in aller Deutlichkeit auch kommuniziert werden. Wenn wir das nicht kommunizieren, wenn wir nicht klar sind, was wir sind und welche Werte wir als Gesellschaft haben, dann werden wir immer wieder in Konflikten gehen und eine Botschaft vermitteln, die so schwach rüberkommt, dass die Menschen eigentlich mit dieser Gesellschaft mittlerweile nichts verbinden.
Vielen Dank an Ahmed Mansur, der Berliner Diplompsychologe und Experte im Bereich der Präventionsarbeit gegenüber einer zunehmenden Radikalisierung von muslimischen Jugendlichen, war unser Gast heute im Doppelkopf in HR2 Kultur. Generation Allah, warum wir im Kampf gegen religiösen Extremismus umdenken müssen, so heißt das Buch, das Ahmed Mansur zum Thema geschrieben hat. Ein Standardwerk, finde ich, zur Frage, warum und wie sich junge Muslime radikalisieren. Herr Mansur, ich danke Ihnen sehr, dass Sie heute unser Gast waren.
Vielen herzlichen Dank.
Zum Schluss hören wir noch einmal Musik, die Sie uns mitgebracht haben. Video Games heißt der Titel von Lana Del Rey. Was verbinden Sie damit?
Leichtigkeit. Mit dieser Leichtigkeit durch das Leben zu gehen und das Leben als eine Art von Spiel zu sehen.
Darauf freuen wir uns, das jetzt zu hören. Mein Name ist Lothar Bauer-Ochse. Ich danke Ihnen für Ihr Interesse und wünsche weiter schöne Radiostunden mit HR2 Kultur.
Backyard, pull up in your fast car, whistling my name. Open up a beer and you say get over here and play a video